Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum letzten Info dieser Woche auf Rabe. Heute steht die Sendung zu einem großen Teil im Zeichen der kommenden Flüchtlingstage. Morgen ist der Schweizer Flüchtlingstag, am Sonntag der kirchliche Tag der Flüchtlinge und am Montag der Weltflüchtlingstag. Zuerst schauen wir in eine Region, über die hierzulande nur wenig gesprochen wird und in der im Moment eine humanitäre Katastrophe ihren Lauf nimmt. Rund 3 Millionen Menschen sind in der Tschadsee-Region auf der Flucht. Wir beleuchten die Situation im Grenzgebiet von Niger, Nigeria und Tschad. Dann werfen wir den Blick auf Syrien, wo über die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht ist, mindestens 12 Millionen Menschen. Wir sprechen mit dem Strategieexperten Albert A. Stahel über die Hintergründe des Syrienkrieges und beleuchten die Rolle der Großmächte im Konflikt. Dann am Schluss der Sendung noch etwas ganz anderes. Im Radioblog beugt sich Bern ist überall Autor Gerhard Meister über das Wesen der Zeitung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst die Nachrichten. Ganz Britannien ist geschockt. Gestern wurde die Labour-Abgeordnete Jo Cox von einem Mann erschossen und erstochen. Jo Cox hatte sich in den letzten Wochen für den Verbleib Britanniens in der EU eingesetzt. Laut Zeugenaussagen in britischen Medien habe der Mörder bei seiner Attacke Britain First gerufen, der Name einer rechtsextremen Organisation. Der Name bedeutet Britannien zuerst und könnte auch ein Schlachtruf der Brexit-Befürwortenden sein. Der Abstimmungskampf um diesen sogenannten Brexit, also den Austritt Britanniens aus der EU, wurde temporär ausgesetzt. Nächsten Donnerstag muss die Bevölkerung über diese historische Frage abstimmen. Jo Cox hinterlässt einen Mann und 2 Kinder. Laut The Guardian galt sie als Hoffnungsträgerin in der sozialdemokratischen Labour-Partei. In Äthiopien haben Sicherheitskräfte in den letzten Monaten über 400 Menschen getötet. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Seit November kommt es in der Region Oromia immer wieder zu Protesten von Bauern, die zwangsumgesiedelt werden sollen, und von unzufriedenen Studierenden. Laut Zeugenaussagen schießen Sicherheitskräfte immer wieder mit scharfer Munition in die Menge. Neben der Ermordung von Demonstrierenden haben die äthiopischen Sicherheitskräfte auch Zehntausende von Personen festgenommen. Viele sind seit Monaten gefangen, ohne dass Anklage erhoben wird. Außerdem hat Human Rights Watch Videobilder veröffentlicht, die zeigen, wie Gefangene von ihren Wärtern und Wärterinnen misshandelt werden. Die geplante Abschaltung des AKWs Fessenheim in der Nähe von Basel lässt immer noch auf sich warten, unter anderem auch deshalb, weil beteiligte Energiekonzerne wie die Schweizer Unternehmungen Axpo, Alpiq und BKW noch immer über Entschädigungszahlungen verhandeln. Das berichtet SRF. Eigentlich hatte der französische Präsident François Hollande versprochen, das umstrittene Atomkraftwerk bis Ende Jahr vom Netz zu nehmen. Hauptverhinderer einer Abschaltung ist im Moment der französische Energiekonzern EDF. Der staatliche Konzern erhofft sich riesige Entschädigungen vom Staat. Auch die Abschaltung des dienstältesten Schweizer Kraftwerkes Betznau lässt weiterhin auf sich warten. Im Moment gibt es keine Kommunikation darüber, wann das geschehen sollte. Deshalb ruft die atomkritische Organisation Menschenstrom gegen Atom am Sonntag zu einer Protestwanderung gegen das AKW auf. Sie fordert die sofortige Stilllegung von Betznau. Die Stadt Bern legt für nächstes Jahr ein Budget mit fast 11 Millionen Franken Gewinn vor. Das teilte die städtische Finanzdirektion heute Morgen mit. Der Überschuss soll vor allem in die Sanierung von Schulbauten gesteckt werden. Wir kommen zum Wetter. Morgen Samstag beginnt der Tag mit Sonne und Wolken. Am Nachmittag kann es dann vereinzelt wieder regnen bei maximal 21 Grad. Übermorgen Sonntag wird es unbeständig. Es kann trotz Regen auch immer wieder sonnige Abschnitte geben. Das Thermometer zeigt höchstens 18 Grad. Nächste Woche ist Sommerbeginn. Dann sollte es wieder etwas sonniger werden.
Rabe Info.
Jeder 122. Mensch auf der Welt ist auf der Flucht. Das sind so viele Menschen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Hierzulande sprechen wir vor allem von den Menschen, die versuchen, einen Fuß auf europäischen Boden zu setzen. Die großen Dramen von Flucht und Vertreibung spielen sich allerdings meist anderswo ab. Zum Beispiel gilt die Sahelzone im westlichen Afrika seit Jahren als Konfliktregion. Im Norden rebellierende Tuareg-Milizen, die weite Teile der Sahara unter ihrer Kontrolle halten. Im Süden versetzt die Terrororganisation Boko Haram die Bevölkerung mit ihrer Brutalität in Angst und Schrecken. Dazwischen die Regierungstruppen aller betroffenen Länder, die mit harter Hand die Kontrolle über ihre Staatsgebiete zurückerobern wollen. In der Region rund um den Tschadsee hat sich die Situation jetzt so sehr zugespitzt, dass Hilfsorganisationen von einer schweren humanitären Katastrophe sprechen und zur Hilfe aufrufen. Bis zu 3 Millionen Menschen befinden sich alleine in dieser Region auf der Flucht vor Terror und Gewalt durch Boko Haram. Kommt hinzu, dass die klimatischen Bedingungen so extrem sind, dass die Bevölkerung immer wieder Hunger leidet. Fast 10 Millionen Menschen sollen in der Region rund um Niger, Tschad und Nigeria angewiesen sein auf existenzielle Unterstützung durch Hilfsorganisationen. Unsere Praktikantin Lydia Huckebrink hat mit Elodie Schindler gesprochen vom Internationalen Roten Kreuz, einer der wenigen humanitären Organisationen vor Ort.
Wenn wir von der Tschadsee-Region sprechen, dann meinen wir ein Gebiet, das 4 Staaten umfasst. Tschad, Niger, Nigeria und Kamerun. Die Region befindet sich in der südlichen Sahara. Dürren sind schon seit langem ein Problem. Der Zugang zu Lebensmitteln und Wasser ist eingeschränkt. Wie hat sich die Situation in den letzten Jahren verschlechtert, dass wir heute von einer humanitären Katastrophe sprechen?
Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, über diesen Konflikt zu sprechen, der bisher zu wenig beachtet wird, obwohl er sich zu einer massiven humanitären Krise mit unzähligen Todesopfern entwickelt. Den Konflikt gibt es schon länger. Im nördlichen Nigeria begann er vor 6 Jahren und hat sich in den letzten 3 Jahren zu einem regionalen Konflikt ausgebreitet. Die Not ist groß. 2,4 Millionen Menschen in dieser Region wurden bisher vertrieben. Vertrieben, das heißt, dass diese Menschen aus ihren Häusern geflohen sind, ohne irgendetwas mitnehmen zu können. Diese Menschen haben gar nichts mehr. Kein Essen, kein Wasser, keine Sicherheit, kein Zuhause, keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Natürlich hat das Klima einen Einfluss, aber viel wichtiger ist der Umstand, dass diese Leute keinen Zugang zu ihren Feldern haben, ihr Getreide nicht anbauen können, keinen Zugang zum See haben, um zu fischen. Dass die Bewegungsfreiheit wegen der akuten Sicherheitsbedrohung massiv eingeschränkt ist, das trägt auch zu der Situation bei.
Mehr als 2,3 Millionen Menschen befinden sich in der Region auf der Flucht, weil sie sich vor der Terrormiliz Boko Haram in Sicherheit bringen wollen. Seit einigen Jahren beteiligen sich alle betroffenen Staaten in der Region an militärischen Interventionen gegen Boko Haram. Hat sich die Situation dadurch verschlechtert?
Natürlich hat der Konflikt zwischen der bewaffneten Opposition und den Regierungstruppen die Situation verschärft und für noch mehr Tod und Vertreibung von ZivilistInnen gesorgt. Die Instabilität betrifft die ganze Region. Es ist aber auch so, wir können nun auf entlegene Regionen zugreifen und zu Orten fahren, die uns bisher verschlossen waren. Die Situation ist furchtbar, aber wir können den Menschen jetzt besser helfen, da wir das Ausmaß der Not besser einschätzen können. Deswegen versuchen wir jetzt auch, unsere Intervention in der Region aufzustocken und den Menschen mehr Nahrung, Wasser und Medikamente zu bringen.
more water, more healthcare to the people there.
Es wird immer wieder gesagt, man müsse Fluchtursachen bekämpfen. Was sind denn die Ursachen für den Konflikt und die millionenfache Vertreibung im Tschadseebecken?
So etwas kommentiert das Internationale Rote Kreuz nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass es sich bei diesem Konflikt um eine schwere humanitäre Krise handelt, die von den Medien beinahe vollständig ignoriert wird. Wir vom Internationalen Roten Kreuz fordern Folgendes: eine Respektierung des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten und dass man sich bemüht, Konflikte zu verhindern oder zu beruhigen, um Flucht und Vertreibung ursächlich zu vermeiden. Das ist auch, was wir in der Tschadsee-Region erreichen wollen. Die Widerstandsfähigkeit der Vertriebenen und der Rückkehrenden zu erhöhen, indem wir ihnen helfen, wieder zu Kräften zu kommen und sich ein neues Leben aufzubauen.
Das sagt Elodie Schindler vom Internationalen Roten Kreuz.
Rabe Info.
Längst ist Syrien zum Spielball der Großmächte geworden und ihren geostrategischen Interessen. Der syrische Machthaber Bashar al-Assad ist nur ein Player unter vielen Verantwortlichen für das unsägliche Leid der syrischen Zivilbevölkerung. Seit über 4 Jahren liefen sich die USA, EU, Türkei, Saudi-Arabien, Iran und Russland ein Kräftemessen auf Kosten der syrischen Zivilbevölkerung. Es ist ein Kampf um wirtschaftlichen Einfluss, geprägt von Nationalismus, Religion und jahrzehntelang gewachsenen Feindbildern. Wer verfolgt welche Interessen im Krieg in Syrien? Das fragte Wilmar Rall, Albert A. Stahel, Dozent am Institut für strategische Studien der Universität Zürich. Sie fragt ihn, ob es im Syrien-Konflikt eigentlich noch eine Hauptfront gäbe.
Ja, es gibt quasi eine Hauptfront. Auf der tiefsten Ebene gibt es die Konfrontation von Assad mit seinen Gegnern, bestehen aus sunnitischen Gruppierungen verschiedener Richtungen. Dann gibt es seine Unterstützungsmächte, das ist primär der Iran mit Söldnern aus dem Libanon, die Hezbollah, aber mit afghanischen Söldnern, mit irakischen Söldnern und so weiter. Und dann kommt schlussendlich Russland dazu. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es diese sunnitischen Gruppierungen, die werden teilweise unterstützt durch Saudi-Arabien, durch die Emirates, durch die Türkei, teilweise wiederum unterstützt durch die USA, aber nicht alle. Dann zusammen mit den USA stehen eigentlich gewisse europäische Staaten. Es ist also eine sehr komplizierte Situation. Eine gewisse, wiederum Sonderrolle spielt darin der Islamische Staat, der vor allem durch die USA und ihre Allianz bekämpft wird, aber indirekt wieder subventioniert wird durch Gläubige aus Saudi-Arabien und den Emirates.
Die USA und ihre Verbündeten in der EU setzen ja immer noch auf den diplomatischen Weg, auf die Friedensgespräche zwischen Assad und den syrischen Rebellengruppen der Freien Syrischen Armee, obwohl diese offensichtlich längst gescheitert sind. USA und EU wollen keine Bodentruppen schicken. Unterstützen Sie diese Zurückhaltung der westlichen Mächte?
Ja, es gibt eine gewisse Zurückhaltung, aber nur in bestimmten Grenzen, also die Vereinigten Staaten vor allem unterstützen gewisse Gruppen, die quasi zu den gemäßigten Gruppierungen stehen im Kampf gegen Assad. Und gleichzeitig versuchen sie, beide Seiten, also diese gemäßigten Gruppierungen und Assad, an einen Verhandlungstisch zu bringen. Die Zurückhaltung hat mehrere Gründe. Das eine ist die Furcht von Obama, Bodentruppen, richtige Bodentruppen einzusetzen, also nicht nur Ausbildner und Spezialeinheiten. Aufgrund früheren Erfahrungen im Irak und in Afghanistan ist diese Zurückhaltung zu erklären. Es gibt aber auch Fehler in der ganzen Entwicklung. Vermutlich hätte man zu einem viel früheren Zeitpunkt, ich denke beispielsweise Jahr 2011 oder 2012, hätte man vermutlich Assad zu Kompromissen zwingen können und da hat Obama hat davon Abstand genommen. Ich selbst meine, dass die ganze Situation eigentlich total verfahren ist, weil es sind die Ziele der Russen und ihrer Alliierten, also Iran vor allem, natürlich Assad, sind fast nicht kompatibel mit den Vorstellungen von Obama und seinen Alliierten. Und ich meine, die gegenwärtige Administration in Washington wird sich damit abfinden müssen, dass es keine Lösung geben wird. Außer man ist bereit zu einer echten militärischen Intervention, das heißt mit bedeutenden Bodentruppen, das bedeutet aber auch Verluste, das bedeutet Tote und so weiter. Und das möchte Obama unter allen Umständen vermeiden.
Also Sie sind der Meinung, eine militärische Intervention der westlichen Mächte wäre die einzige Lösung in diesem Konflikt?
Ja, wenn ich sage westliche Mächte, meine ich eigentlich nur, und das möchte ich betonen, neben den USA nur Großbritannien und Frankreich. Eigentlich ist Europa, man könnte fast sagen, in diesem Drama ein Zuschauer, mehr nicht. Also ich sehe da den europäischen Beitrag eigentlich nicht. Aber ich meine, wenn es zu einer Lösung kommen sollte, beziehungsweise etwas getan werden sollte, und da spielt natürlich dieser islamische Staat eine wichtige Rolle, aber auch die Zukunft des Iraks und des Syrien, dann kommt es auf eine militärische Lösung darauf an. Ich meine, es ist sehr interessant, im Augenblick ist bereits ein Flugzeugträger, ein amerikanischer Flugzeugträger im Mittelmeer, es kommt ein zweiter dazu. Das zeigt doch, dass eigentlich Washington aufgewacht ist und sieht, das geht eigentlich nicht anders. Aber es kommt eigentlich fast jetzt im Augenblick zu spät. Man hätte, wie gesagt, viel früher intervenieren müssen.
Gehen wir von den westlichen zu den östlichen Involvierten im Syrien-Konflikt. Zuerst zum Nachbarland Türkei. Sie hat ja nach langem Zögern beschlossen, Syrien zu bombardieren und überlegt sich nun auch, Bodentruppen zu schicken.
Die türkische Politik und die Zielsetzung von Ankara, die Türkei möchte eigentlich eine eigene Politik betreiben, Einfluss ausüben, vor allem auf Syrien. Und Ankara möchte unter allen Umständen verhindern, dass es zu einem kurdischen Separatstaat in Syrien kommt. Und gleichzeitig bekämpft man natürlich die Kurden, die PKK, in der Türkei und im Irak. Also Türkei, möchte ich sagen, betreibt in dieser ganzen Tragödie eine eigene Politik.
Einen Kurdenstaat zu verhindern?
Ja, die Türkei ist ja bereits eigentlich zu einem Agreement gekommen mit dem Kurdenstaat im Irak, oder? Da spielen ja enge Beziehungen, Erdöllieferungen und so weiter. Das ist auch möglich, aber eine Anerkennung eines Staates, der nicht bereit wäre, quasi im Einflussbereich der Türkei zu sein, das wird Ankara ablehnen. Aber so quasi ein Satellitenstaat, warum nicht? Aber soll die Kurdenpolitik in der Türkei selbst nicht tangieren.
Stark involviert in den syrischen Bürgerkrieg sind auch die beiden einflussreichen Erzfeinde im Nahen Osten, das sunnitische Saudi-Arabien und der schiitische Iran. Geht es dort vor allem um Religion oder geht es dort viel eher um Geopolitik?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also wie erwähnt, wir haben quasi mehrere Ebenen des Konfliktes. Also wir haben zuunterst Syrien, Irak und dann haben wir den Konflikt, wie jetzt erwähnt, Saudi-Arabien, Iran. Da geht es um vieles. Da geht es natürlich um Religion, das ist der Gegensatz Schiiten, Sunniten, ist ja uralt. Es geht um die Kontrolle zwischen Mekka und Medina, die beiden heiligen Städte. Es geht natürlich auch um Geopolitik, es geht um Vorherrschaft im ganzen Raum. Der wird von beiden beansprucht. Und es geht um etwas, was hier nicht ganz realisiert wird in Europa. Es geht auch um den Gegensatz zwischen Persern und Arabern. Und der ist eigentlich uralt. Das heißt, fast noch älter als der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Also deshalb auch hier Bemühungen um eine Beilegung ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, beide Seiten betreiben eine sehr aggressive Außenpolitik. Der Iran ist praktisch auf dem Gefechtsfeld im Krieg involviert, nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak mit schiitischen Milizen unter seinem Kommando. Und Saudi-Arabien, wie gesagt, interveniert da in Syrien mit Unterstützungen, mit Geldern und so weiter. Also auch hier eine sehr komplexe Lage. Und da stellt sich eigentlich schlussendlich die Frage, warum ist es Washington nicht gelungen, rechtzeitig diese Konfrontation zu sehen und vielleicht auch zu beseitigen?
Bleibt noch Russland als sehr zentraler Akteur. Die Stimmung zwischen Russland, EU und USA ist eisig. Im Moment wird immer eisiger, auch mit der Türkei. Was verfolgen denn die Russen für Interessen in Syrien?
Den Russen geht es eigentlich darum, ihren Einfluss zu bewahren, vielleicht sogar auszubauen. quasi im östlichen Mittelmeer so etwas wie Seemachtspolitik zu betreiben, also den USA Pari zu bieten, aber auch der NATO natürlich als Institution der Amerikaner. Der ganze Konflikt geht ja über die Ukraine, schlussendlich ins Baltikum. Also wir haben eigentlich, ich würde sagen, so etwas, man spricht auch so in militärischen Kreisen, wie einen kleinen kalten Krieg wieder. Also die Spannungen haben zugenommen, aber fokussieren tut sich das im Augenblick vor allem auf Syrien. Also der Konflikt ist vor allem auf Syrien konzentriert.
Es gibt unzählige Fronten, unzählige Interessen in diesem Fokuspunkt Syrien. Eine Lösung zu finden scheint unvorstellbar schwierig. Sie haben gesagt, die militärische Intervention der USA wäre für Sie quasi die einzige Lösung. Wenn dieser Eingriff jetzt nicht passiert, was passiert dann?
Ja, wir haben eigentlich dahinter etwas, was nicht neu ist. Wir haben eine Situation, in der die Weltmacht quasi die Kontrolle verloren hat, ihren Einfluss verloren hat. Das ist das Spiegelbild nicht nur, könnte man sagen, des Unwillens von Washington etwas mehr zu tun, sondern auch der Fähigkeiten der Amerikaner. Die wirtschaftliche Kapazität, der politische Einfluss und so weiter hat abgenommen. Wir leben in einer Welt von mehr Unruhen, von mehr Instabilitäten, Unsicherheit und so weiter. Man könnte sagen, wir sind also insgesamt betrachtet vielleicht auf der Suche nach einer neuen Geopolitik, nach einer neuen globalen Lösung. Also irgendwann einmal muss man natürlich wieder Stabilität haben. Wie das auch geschehen wird, das ist nicht einfach im Augenblick zu erkennen.
Sagt Professor Albert A. Stahel, Dozent für strategische Studien an der Universität Zürich.
Rabe Info. Radioblog.
Heute ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute verantwortlich für den Radioblog ist das AutorInnenkollektiv Bern ist überall. Schriftsteller Gerhard Meister geht in seiner Kolumne dem Wesen der Zeitung auf den Grund.
Liebe NZZ-Leserin, lieber NZZ-Leser, wonach steht Ihnen heute der Sinn? Wie immer haben wir in unserem Angebot für alle etwas. Da wäre zum Beispiel die englische Küstenseeschwalbe, die mit ihrem Flug von den Farninseln in Nordostengland runter nach Antarktika und zurück den längsten je registrierten Vogelzug absolviert hat. 96.000 Kilometer in 10 Monaten ist Weltrekord. Oder Lisa Pathfinder, die eine noch etwas größere Distanz zurücklegt als die englische Seeschwalbe. Der Satellit mit dem klingenden Namen Lisa Pathfinder, der seit vergangenem Jahr unterwegs und 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, steht im Dienst von Physikern, die im All nach Gravitationswellen jagen und jetzt einen bedeutsamen Zwischenerfolg feiern. Wer sich lieber wieder einmal mit der Frage beschäftigen möchte, was denn nun Kunst sei und was allenfalls nicht, und sich damit an ganz persönliche Grenzen zu wagen traut, der kommt auf die Rechnung mit unserem Blick in die 9. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst. Diese wolle, so schreibt Samuel Herzog, zeigen, was es morgen bedeutet, Mensch zu sein. Soweit der NZZ-Newsletter vom 8. Juni, den ich als registrierter Nutzer der NZZ Online jeden Tag zugeschickt bekomme. Die zeitgenössische Kunst will uns, so die NZZ, zeigen, was es morgen bedeutet, Mensch zu sein. Was aber heißt es, heute Zeitungsleser zu sein? Die stellvertretende Chefredaktorin der NZZ hatte vielleicht einen schlechten Tag, als sie obige Zeilen schrieb, denn zu suggerieren, eine Zeitung sei eine Ansammlung von Texten, aus denen jeder nach spontaner Lust und Laune sich zwei, drei heraussuchen kann, um sich damit auf hübsche Weise seine Zeit zu vertreiben, das hatte sie wohl kaum im Sinn. Zeitungslektüre als Vergnügen und Zeitvertreib, sozusagen die Konfitüre in Buchstabenform auf dem Frühstückstisch, dem widerspricht der NZZ-Newsletter gleich selber. Zu diesem gehört nämlich jedes Mal ein Zwischentitel und der lautet «Was heute wichtig ist» und darunter aufgelistet «Die wichtigen Themen des Tages». Und dieses «Wichtig» misst sich dann eben nicht an den wechselhaften Launen und Unterhaltungsbedürfnissen eines einzelnen Lesers, sondern an der politischen und gesellschaftlichen Relevanz eines Themas. Und genau dies ist die Aufgabe einer Zeitung, den Leser darüber informieren, was wichtig ist, ihm zu einer eigenen, informierten Meinung verhelfen und so als vierte Gewalt im Land dazu beitragen, dass die Demokratie lebendig bleibt. Jeder weiß, wie die Zwänge des Anzeigenmarktes es den Zeitungen schwer machen, diese ihre, wie jeder zu Feierstunden der Demokratie billig bestätigen wird, wichtige und richtige Aufgabe zu erfüllen. Noch schlimmer natürlich, wenn Verleger so weit pervertiert sind, dass sie sich gegen diese Zwänge nicht mehr zur Wehr setzen und wie der Rest der Wirtschaft zu blinden Vollstreckern des einen allmächtigen Willens werden, der vom Aktienmarkt ausgeht. Die Zeitung als Konfitüre in Buchstabenform, das würde den Mächtigen so passen, könnte man in guter linker Tradition sagen. Aber ich stelle an mir selber fest, eine Zeitung, die nicht auch als Konfitüre daherkommt, eine Zeitung also, die keine Unterhaltung im Angebot hat, nichts, was die reine Neugierde befriedigt, die Lust, irgendwas Nutzloses zu lesen, wie zum Beispiel, dass 10-mal mehr Menschen von herunterfallenden Kokosnüssen getötet werden als von Haien, eine Zeitung also, die morgen für morgen nichts zu bieten hätte als das, was wichtig ist, niemand würde sie lesen. Dies schon nur deshalb, weil dann jeden Tag auf der ersten Seite die gleiche Schlagzeile zu lesen wäre, denn nichts ist wichtiger. Zehntausende von Menschen sind gestern verhungert. Und dann die Berichte aus den Katastrophengebieten, die Kommentare zum politischen Skandal, den der Hungertod in einer Welt des Überflusses bedeutet. Der NZZ-Newsletter mit der Versicherung, dass man für jeden Geschmack etwas im Angebot habe, und der gleichzeitig jenseits von allen Geschmacksfragen erklärt, was heute wichtig ist, bringt zum Ausdruck, dass eine Zeitung immer ein Kompromiss ist zwischen Unterhaltung und Information. Je nach Gemütslage mehr oder weniger stark neige ich allerdings zur Ansicht, dass eine Zeitung schon nur dadurch, dass sie eine Zeitung ist, mit festgelegten Buchstabengrößen und Artikellängen sowie einer täglich gleichen Abfolge ihrer Teile und Themen vom Ausland bis zum Wetter und zuverlässig immer an den gleichen Ort platzierten Kolumnen und Rubriken, dass eine Zeitung also schon rein durch die Ordnung, die sie als Zeitung herstellt, das Chaos der Welt und damit die Wirklichkeit verleugnet.
Zum Glück gibt es noch Radio. Das war Gerhard Meister vom Autorinnenkollektiv Bern ist überall. Diesen Radioblog in geschriebener Form gibt es online unter www.journal-b.ch.
Radioinfo. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 17. Juni auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast. Das nächste aktuelle Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir über die Situation der Armen und Ärmsten im scheinbar reichen EM-Austragungsland Frankreich. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall, Lydia Huckebrink und Gerhard Meister. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.